Mitra.
Torben. Sag du doch mal zur Abwechslung was Lustiges.
Podcast-Aufnahme läuft.
Sehr geil.
Ja, unter Druck kann ich immer nichts Lustiges sagen. Weiß ich nicht, das, irgendwie geht das nicht. Das geht immer nur so spontan und da bin ich eine coole Sau dann spontan. Aber so unter Druck, so okay. mit Ansage, bin ich voll der Langeweiler, glaube ich.
Okay, dann versuche ich es anders. Sei mal spontan.
Ja, das ist ja noch schlimmer. Ja. Bin ich ja noch mehr unter Druck. Außerdem, ich, also die letzten zwei Wochen, die waren, wie soll ich das mal, gelinde ausgedrückt, die Hölle. Also seit der letzten Episode, ich meine, heute ist ja Montag, ne?
Ja.
Und diese Episode wird auch heute erscheinen.
Mm.
Also wir machen regelrecht eine Punktlandung.
Genau. Mhm.
Und ich habe die letzten zwei Wochen Sachen gemacht, die, oder beziehungsweise sind so viele Sachen liegen geblieben, weil ich andere Sachen machen musste, die gar nichts mit Hochzeitsfotografie zu tun hatten.
Aber dennoch mit Arbeit, also.
Na klar, also ich hatte ich war nämlich Lehrer.
Du warst Lehrer, ja, Torben.
Genau.
Bestimmt warst du der coolste Lehrer da in wo warst du? Bei der Handelskammer?
Handwerkskammer.
Genau. Handwerkskammer, erzähl mal.
Also ich habe jetzt keinen Vergleich direkt mit den anderen Dozenten, aber ich muss sagen, also das Feedback der Schüler war schon, also ganz, war jetzt ganz cool, ja, doch, muss ich schon sagen. Und zwar habe ich so Schülerunterricht gemacht von Realschülern und Hauptschülern 8. Klasse.
Mhm.
Die haben in verschiedene Gewerke reingeguckt, im Rahmen eines, naja, einer Berufsorientierung.
Ja.
Tischler, Zimmermann, Elektriker, Bäcker und eben auch Fotograf.
Mhm.
Und das heißt, ich hatte sie immer zwei Tage und dann haben sie das nächste Gewerk gemacht.
Ah, okay.
Mhm.
Ja.
Und die waren halt so zwischen 13 und 15, also Vollpubertät.
Vollpubertät.
Ja. Und das ist echt so, das ist total komisch oder es hat mich echt gewundert, die sind alle gar nicht hochmotiviert gewesen. So.
Ich dachte, dass du jetzt kommt, die waren voll motiviert, das wundert mich. Aber ja, das sagt man den Jugendlichen so nach.
Ja, also das war schon eine Herausforderung, die dann auch zu motivieren. Und ja,
hast du es geschafft?
Ja, doch schon. Also es gab immer so einen Icebreaker. Das ist dann wiederum eine Parallele zur Hochzeit. So wenn sozusagen der Knoten platzt zu den Gästen. Ganz oft ist ja beim Gruppenbild. Und ich habe das natürlich versucht, bei den Schülern relativ früh hinzubekommen. Also ich habe auch strenge Regeln aufgestellt. Also
ja.
Zum Beispiel, wer was sagen will und sich meldet,
ja.
Der fliegt direkt raus. Also wir haben ohne Melden gemacht, weil ich einen Dialog wollte. Und dass wir uns miteinander unterhalten.
Ach so,
und
ja.
Das war für die natürlich sehr irritierend.
Das glaube ich.
Weil die das natürlich kennen, nur mit Melden.
Ja.
Ja. Und also das war schon mal eigentlich ganz cool so. Ne? Die haben sich natürlich trotzdem andauernd gemeldet, weil das einfach so drin ist.
Das ist drin, aber, ja, klar.
Ich habe sie deswegen auch natürlich nicht rausgeschickt. Aber ich habe gesagt, hier melden geht gar nicht, aber miteinander sprechen. Aber achtet auf den anderen auch. Und für mich ist noch schlimmer als sich melden, ist für mich miteinander sprechen über, also tuscheln oder über andere Themen sozusagen, die nichts mit der Fotografie zu tun haben.
Ja.
Da war ich dann auch ziemlich streng so.
Mhm.
Und das hat ganz gut geklappt. Und ich habe gesagt, noch schlimmer als miteinander, also tuscheln, ist Kopf auf den Tisch legen und so, ne? Also das ist für mich wirklich das Allerschlimmste.
Powernapping
ja,
nennt man.
Ja, das geht gar nicht, ne? Und naja, ich habe die natürlich viel rausgeschickt zum Fotografieren mit ihren Handys.
Ja.
So, ne? Das kennen die natürlich auch nicht, dass sie, weil Handys dürfen ja in der Schule nicht benutzen. Und da war das sozusagen eine Vorgabe, dass sie ihr Handy, naja, zum Fotografieren natürlich benutzen.
Ja.
Haben wir uns dann Bilder angeguckt und so. Ich habe natürlich viel anhand der Hochzeitsfotografie erzählt. Und die waren da schon ganz motiviert. Also,
das interessiert mich. Jetzt hast du denn ein, zwei Bilder gehabt, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du gesagt hast, boah, richtig geil.
Nö. Naja, schon.
Also alle untalentiert. Ich hoffe, Schüler hören nicht dieses Podcast.
Nein, das war jetzt. so war es jetzt natürlich nicht. Wir haben uns über, was ich Bildschnitte und wie baue ich überhaupt ein gutes Bild auf, auch unterhalten. Und dann haben sie mit ihren Handys sich dann gegenseitig fotografiert. Da waren schon viele gute dabei.
Ja. Yeah.
Da war auch viel Schrott dabei. Ne? Aber es waren auch viele gute dabei, die aber jetzt, wo kein kein Bild dabei war, was wirklich extrem hervorstechend war. Habe ich jetzt aber auch nicht mit gerechnet. Aber eine Sache war noch ganz witzig. Ich musste mir nämlich so nach diesen 2 Wochen wieder hart antrainieren, wieder Artikel zu benutzen. Ne? Also,
ne? Geil, das genau. Kann ich mir vorstellen.
Gib mal Handy rüber. Ne? Also, ja. Hier, zeig mal Bilder, Digga. Ne?
Ja, also, genau. Ne?
Schwör.
Und so. Schwör.
Ja. Ja, nee, das ist wirklich so, dieses Jugendsprech, Wahnsinn, ja, ist unglaublich.
Die lernen ja gar nicht mehr richtig sprechen miteinander.
Ja, und ich habe das Gefühl, teilweise sind die Lehrer auch nicht anders so. Ne?
Also, na gut, das färbt irgendwo ab wahrscheinlich. Ja. Oder man hat halt...
Das ist natürlich nur unberührend, wenn das auf die Lehrer abfärbt von den Schülern. Also eigentlich soll es ja umgekehrt sein. Ja. Aber na egal, also halte ich mich raus, ist jetzt nicht mein...
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie wenn man mit Ausländern spricht. Wenn du wirklich auf Hochdeutsch mit denen sprichst, dann verstehen sie dich nicht. Aber wenn du so ein bisschen gebrochener sprichst und dein Slang veränderst und wirklich ausländisch sprichst und sagst, du machen das oder du gehen nach Hause, dann verstehen sie dich auf einmal. Wahrscheinlich ist es so mit den Kiddies auch.
Ja, doch, ist schon witzig. Also auf jeden Fall haben wir uns so sprachlich dann angenähert und... ging dann auch.
Ne? Dann
also,
lief alles.
Ja, lief bei uns.
Hast du denn einen Schüler gehabt, der mal irgendwie aus der Reihe getanzt ist und gesagt hat, ich hasse dich oder ich verfolge dich oder so?
Nee, das jetzt nicht. Also die hatten schon Respekt, aber einen Schüler habe ich tatsächlich nach Hause geschickt. Oder was heißt, ich habe denen gesagt, also kannst gerne nach Hause, überhaupt kein Problem. Ich bin da ja sehr entspannt, aber sag deinem Lehrern vorher nochmal Bescheid, das ist ja wichtig. Der hat eben einmal zu oft auf dem Tisch gelegen mit dem Kopf und das steckt dann auch an. Ne?
Also ja, total.
Dann war ich dann so konsequent. Und einer kam dann extrem zu spät, der kam dann irgendwie um 13 Uhr erst. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauchst du auch nicht mehr hier.
Und um 8 Uhr ging das los, 8
ging es los, hat ihn verschlafen.
Und um 13 Uhr.
Ja, und da habe ich gesagt, das bringt jetzt auch nichts weiter.
Nee.
Also von daher, nee. Aber ansonsten war es echt cool und hat mich allerdings tatsächlich extrem blockiert in der Hochzeitsfotografie beziehungsweise in der Nachbearbeitung. Mm. Da hink ich echt hinterher. 2 Hochzeiten. Also eine exportiert jetzt in diesem Augenblick gerade, ist auch alles soweit bestellt, Übergabe terminiert und eine Hochzeit ist noch sozusagen in den letzten Zügen.
Mm.
Und dann bin ich wieder auf Stand. Wobei ich tatsächlich nächstes Wochenende auch noch eine große Hochzeit habe. Also 12 Stunden mit Fotobooth und so weiter. Also freue mich auch schon drauf. Ja, aber jetzt habe ich ja extrem viel von mir erzählt, Mitra.
Ja, wie immer sehr, sehr spannend.
Bei dir, hast du irgendwas Spannendes erlebt?
Ja, bei mir ist es auch im Moment, es geht drunter und drüber. Also wir haben jetzt privat auch hier viel renoviert und ich bereite gerade, wir sitzen hier gerade in meiner Stube, deshalb für die Leute, die jetzt denken, so, hä? ansonsten bereite ich gerade das Weihnachtsgeschäft vor. Es kommen unheimlich viele Anfragen für 2018, die müssen tagtäglich beantwortet werden.
Ist bei mir auch so.
Schriftverkehr und ansonsten mein Wimpern-Business, was halt auch nebenher läuft nebenbei auch noch laufen muss. Also bei mir ist auch gut Action.
Ah, cool.
Aber das ist auch gut so. Ja. Wir lieben es ja mit Action.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist auch, kommt auch noch dazu, ist bei mir tatsächlich auch so, die Anfragen für 2018 sind im Moment sehr, sehr häufig und auch Vorgespräche im Studio dann entsprechend. Und es gibt auch Daten, die sind offensichtlich extrem beliebt, wie der 15.9. Den hätte ich jetzt wirklich 3-mal vergeben können, mit Sicherheit schon.
Wahnsinn.
Und das ist komischerweise, 15.9. ist der Renner. Ne?
Bei mir ist es der 18.8.
18.8. Okay.
Komischerweise. Ja. Ganz, ganz viele Anfragen für diesen Tag bekommen.
Ja, 18.8. ist ja auch irgendwie 2018...
Ist macht, ja irgendwie Sinn, so ein, ne?
Macht Sinn, ne?
Macht
also
Sinn, ne?
Jetzt wundert mich total, oder ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine Hochzeit habe am 18.8. Also, das wundert mich, ich glaube nämlich noch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Also, falls, liebes Brautpaar, falls du jetzt gerade zuhörst und bei mir am 18.8. gebucht hast, also, wenn, dann habe ich alles stehen. Und
ja,
so,
genau,
ich vergesse dich nicht.
Tom?
Nee, wir haben doch gebucht schon am 18.8. Nein, also, mag sein, ich bin jetzt aber nicht ganz sicher tatsächlich.
Na, guck mal.
Super,
so ja, dann würde ich sagen, haben wir uns so ein bisschen warm gesprochen, Torben.
Genau.
Dann geht's auch
genug
direkt.
Vom Vorgeplänkel, ne?
Genau.
Jetzt geht's, wird
jetzt
hier knallhart.
Jetzt geht's los.
Ja, wir haben uns mal Gedanken gemacht, nämlich ausnahmsweise. Nein, eigentlich immer, ne?
Nein.
Aber wir haben ein Thema mitgebracht.
Ja, liebe Brautpaare, wir werden euch heute 7 Tipps geben, für den Ablauf eurer Hochzeit oder beziehungsweise für den optimalen Ablauf eurer Hochzeit?
Ja, genau. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit Inhalt füllen. Ne?
Ja, jetzt, wir haben Stichpunkte und dann gucken wir mal, was wir darüber zu berichten haben.
Was hast du als erstes stehen? Mal gucken, ob ich das genauso habe. Ich habe hier Standesamt und Kirche am gleichen Tag.
Genau, also viele Paare haben ja ihre standesamtliche Trauung und ihre kirchliche Trauung am selben Tag. Mhm. Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, ob das so optimal ist oder ob man das lieber strecken sollte und sagen sollte, dass man den standesamtlichen an einem Tag macht und die kirchliche dann an einem separaten Tag. Mhm.
Ja,
also, und was die Vor- und Nachteile sind.
Ja, genau. Oder sein könnten. Ne?
Sein könnten.
Kann ich auch direkt einsteigen?
Sehr gerne. Thema?
Ich habe das nämlich sehr häufig beides erlebt.
Ja.
Also wobei ich schon sagen muss, dass noch häufiger, also häufig, ne, jetzt. So, nochmal. Also sehr häufig ist Standesamt und Kirche oder Trauung, freie Trauung gibt es ja auch, nicht an einem Tag oder beziehungsweise an zwei verschiedenen Tagen. Mhm. Da gibt es dann wiederum die Variante, dass das Standesamt an einem Zeitpunkt ist, logisch, ne? Und die Kirche dann irgendwie kirchliche oder große Hochzeitsfeier dann tatsächlich ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später auch. Na, oder irgendwann nochmal, noch nicht konkret geplant.
Mhm.
Und dann, das hatte ich tatsächlich für dieses Jahr auch schon ein paar Mal, dass die Kirche und das Standesamt an einem Tag ist. Das ist aber seltener.
Mhm.
Also öfter ist es tatsächlich getrennt.
Mhm.
So, genau. Ja, und jetzt kommst du.
Ja, ich habe das tatsächlich auch so, dass es oft mittlerweile getrennt wird. Mhm. Also ich denke, das ist auch ganz gut so, weil wenn man Standesamt und die kirchliche Trauung an einem Tag macht, dann ist das Problem, dass die Gäste unheimlich viele Zeremonien haben und dass dieser Tag sich enormst in die Länge zieht. Man muss dann nur entscheiden, ob man die standesamtliche Trauung, das habe ich jetzt auch für nächstes Jahr, da ist die standesamtliche Trauung an dem Freitag und die kirchliche an dem Samstag, ob einem das nicht zu stressig wird. Ne? Mhm. Also das sind so Dinge, die man vorher berücksichtigen müsste. Vielleicht muss man dann noch einen Tag vor der kirchlichen Trauung zur Location am Abend und die ganze Dekoration noch vornehmen. Das sind auch Dinge, die man vorher vielleicht nicht berücksichtigt. Dann ist es vielleicht angenehmer, wenn man den standesamtlichen nicht direkt am Freitag macht oder vielleicht stattdessen am Anfang der Woche oder eventuell einen Freitag eine Woche vorher. Ich bin heute total sprachbegabt. Ne?
Ja, also total. So sprachgewandt, ich kann mir gar nicht folgen. Ich bin noch so auf Schülertrainiert, so mit einfachen Sätzen.
Ja, ich bin auch total einfach gestrickt heute. Also irgendwie fällt mir das Sprechen heute schon.
Nein, das ist total wortgewandt. Also ich bin begeistert. Also ich habe das jetzt, konnte dem so grad folgen, aber die Zuhörer können das bestimmt sehr gut.
Genau, also das wäre so mein Tipp, dass man sich wirklich Gedanken macht, was muss vor der kirchlichen Trauung noch alles gemacht werden und ist es wirklich sinnvoll, dann einen Tag davor die standesamtliche zu machen, weil man das dann ja auch vielleicht nicht genießen kann, ne? Weil das will man ja auch feiern.
Wie ist denn das, wenn das am gleichen Tag ist mit Haare, Make-up und so weiter? Also ist es dann so, dass du erstmal die Standesamtfrisur machst und dann nachher nochmal die Frisur updatest und das Make-up? Oder ist es sozusagen ein Haare-Make-up, das ist dann schon ready und dann wird nur nochmal das Kleid gewechselt?
Das hatte ich dieses Jahr auch tatsächlich einige Male. Da ist es so, dass ich mit der Braut zwei Termine vereinbare am selben Tag. Eine ganz früh morgens, je nachdem, wann die standesamtliche Trauung ist. Dann kommen die zu mir und wir machen dann so einen Mix. Also wir machen erstmal ein natürliches Make-up und lassen die Haare offen und machen dann vielleicht so Locken rein und so, dass es so ein bisschen verspielt aussieht und machen das halb geschlossen, machen eine halb offene Frisur. Und dann gehen sie zur standesamtlichen Trauung, kommen wieder und dann baue ich das Make-up auf zu einem etwas stärkeren Make-up und stecke dann die Haare hoch, dass sie auf jeden Fall zwei verschiedene Looks haben. Das habe ich tatsächlich auch. Aber jetzt muss man mal überlegen, was das für ein Stress für die Braut bedeutet.
Ja.
Ne, zur Standesamt hetzen, da versammeln sich auch die allerliebsten Menschen. Man möchte vielleicht nochmal zusammen trinken, hat aber die Zeit nicht mehr.
Ja.
weil man denkt, oh Gott, Mitra wartet jetzt gleich auf mich und ich muss ja noch gestylt werden. So, also muss die Braut die ganze Zeit sich abhetzen.
Ja.
Und das ist so eine kleine Schwierigkeit, wo ich denke, das sind so zwei wichtige Termine und man sollte wirklich gucken, dass man sich ein Umfeld schafft, dass man das auch genießen kann.
Kann ich direkt auch einhaken, denn oft ist es ja so, ich fotografiere tatsächlich ja auch standesamtliche Trauung mit, die dann in der Woche stattfinden, an einem Donnerstag beispielsweise oder Mittwoch und am Samstag, am kommenden Samstag dann die große Hochzeit mit kirchlicher Trauung oder freier Trauung. Und das, was ich erlebe, ist tatsächlich, dass der standesamtliche Trauung ja ein Part ist, wo die engsten Freunde und die Familie am Start, klingt jetzt doof, aber also anwesend sind. So, ne? Und da ist, finde ich, immer so, das erlebe ich auch so, da eine ganz große Wertschätzung für die Familie in dem Fall und die engsten Freunde, denn für die Familie ist, wenn man ganz ehrlich ist, am Tag der Hochzeit, wenn ich der kirchlichen Trauung mit 100 Gästen und so weiter, da ist dann nicht mehr so viel Zeit da, auch groß Zeit zu verbringen.
Stimmt.
Ist jetzt auch irgendwie doof ausgedrückt. Aber,
schöner Punkt.
Ne? Ja. Also das heißt, passiert so viel an dem Tag, da sind so viele Gäste, um die man sich dann auch kümmern möchte als Brautpaar, da kann man sich nicht speziell um die Familie noch kümmern.
Stimmt,
oder hat dann vielleicht ein schlechtes Gefühl oder schlechtes Gewissen oder so, weiß ich nicht. Aber da sind dann ja auch Freunde, enge Freunde, aber auch, ich sag mal, Bekannte, mit denen man dann spricht und unweigerlich. Und da hat man gar nicht so viel Zeit für die Familie. Ne?
Ja, das nimmt man sich so ein bisschen weg dann. Ne?
Genau.
Ja, also unser erster Tipp. Wolltest du noch was sagen?
Ja, bestimmt. Irgendwas. Also ich hatte also da auch, also so eine Variante, die ich auch erlebt habe, ist, wenn tatsächlich das an einem Tag stattfindet, ist dann ja auf jeden Fall die kirchliche Trauung oder die freie Trauung die Hauptzeremonie. Na, wenn es nur Standesamt die Hauptzeremonie ist, gibt es ja gar keine weitere Trauung, sozusagen. Kann ja auch sein, ne? Dass man nur die standesamtliche Trauung hat und Punkt und dann die Feier. Und das kann ja genauso eine große Hochzeit sein.
Ja.
Wenn noch eine freie oder eine kirchliche Trauung stattfindet, ist das ja auf jeden Fall die Hauptzeremonie und Standesamt wird dann sozusagen eher abgefertigt oft. Habe ich auch erlebt, dass das Brautpaar meinte, gleich haben wir Termin in der Kirche, können Sie ruhig schnell machen. Ne? Also wir brauchen jetzt keine Worte sozusagen der Weisheit damit auf dem Weg und auch kein Gedicht mehr und Ja-Wort, Ringübergabe, Kuss, fertig. So,
ja,
ne?
Schade,
und,
ne?
Ja, genau. Aber für die, das war eben auch okay, weil dann war eben die Kirche am gleichen Tag. So, ne? Das wurde dann quasi eher, das war eher so ein Pflichtpunkt, ja komm, da müssen wir jetzt noch hin. Und das war dann auch, ich glaube in 5 Minuten, ich habe noch nie so einen schnellen Standesamt hier
getroffen. Ja, verstehe.
So. Das war zack, Unterschriften, fertig. So, ne? Das war jetzt, Aber die meiste ist es doch schon so, dass auch die Standesamt eine Wichtigkeit hat.
Absolut.
Und wenn es das nicht ist, dann kann man auf jeden Fall dann die Familie nochmal hinter Essen gehen und
genau.
Das nochmal ein bisschen entspannter angehen.
So. Absolut. Also unser erster Tipp, Standesamt und kirchliche oder freie Trauung an zwei unterschiedlichen Tagen.
Ja.
Super. Sehr, ich glaube, wir haben es richtig gut auf den Punkt gebracht.
Sehr gut, sehr gut. Was haben wir als Punkt Nummer 2?
Dann können wir direkt übergehen zum First Look. Da kannst du natürlich viel berichten, Torben. Da bin ich so ein bisschen raus. Was ist da so deine Erfahrung? Was kannst du sagen zu dem First Look?
Also First Look, also sprich das erste Aufeinandertreffen von Braut und Bräutigam. Da gibt es natürlich ja klassischerweise die Variante, dass es am Ort der Trauung stattfindet. Mhm. Logischerweise in der Kirche oder dann am Ort der freien Trauung. Also sozusagen am Altar. Und da erlebe ich das speziell in der Kirche wirklich immer mehr, dass der Bräutigam schon am Altar steht und die Braut reingeführt wird.
Ja.
Mit dem Vater, Brautvater.
Ja.
Und das ist, also ich glaube, in den allen kirchlichen Trauungen dieses Jahr habe ich das überhaupt nie anders erlebt sogar.
Okay.
Also war das Jahr davor noch nicht so unbedingt, aber jetzt ist es tatsächlich immer mehr so. Und also die Variante gibt es, da First Look, also sozusagen am Altar. Oder die Variante First Look, also erstes Aufeinandertreffen vor der kirchlichen Trauung oder vor der freien Trauung.
Wie hast du das so empfunden? Hast du solche Trauungen gehabt und wie war das für dich als Beobachter und Reporter der Hochzeit?
Es war beides cool. Also es funktioniert beides. Also der Vorteil, wenn man so will, dass man die die erste Begegnung vor der Kirche macht, ja, ist natürlich aus meiner Sicht, es schafft mehr Raum nach hinten raus. Also man hat nach hinten raus weniger Druck, weil man kann ganz oft schon dann also diesen First Look mit einem Paar-Shooting kombinieren. Also das ist ja sozusagen schon ein Paar-Shooting, wenn man so will.
Ja.
Und ein sehr, sehr natürliches, weil die beiden sich das erste Mal sehen. Das ist ein sehr emotionaler Moment und da ist keiner drumherum.
Okay.
Also außer die Fotografen natürlich oder wir Fotografen, die möglichst unauffällig sind.
Ja.
Natürlich sind wir da, aber wir werden dann nicht so wahrgenommen.
Ja.
Und das heißt, wir haben dann gleich schon ein Paar-Shooting.
Mhm.
So. Das ist super, das ist wunderbar. Das kann, lasse ich sozusagen ineinander übergehen.
Okay, verstehe.
Na, ich greife jetzt natürlich nicht ein beim First Look, sage, ja, komm noch mal ein bisschen rüber. Und,
nein, klar.
Flüstere ja noch mal ins Ohr, irgendwas, da bin ich auch gar nicht. Also sind wir natürlich total ruhig. Und das Brautpaar genießt diesen Moment. Und ja, wenn sie dann, ich sag mal, zufrieden sind, dann machen wir einfach weiter das Paar-Shooting. Das heißt, wir gehen schon an einem Ort, der auch Paar-Shooting-kompatibel ist. So, ich war schon ganz oft.
Also das heißt, ihr geht dann wirklich, bevor es zur Kirche geht oder zur freien Trauung, trefft ihr euch eher und geht nochmal zum Shooting.
Genau, nach dem Getting Ready.
Ne? Okay,
Dann treffen wir uns, das geht natürlich hier im alten Land wunderbar an Obsthöfen. Manchmal ist es auch so, dass da, der Vater auch einen Obsthof hat und dann trifft man sich da und vielleicht ist es auch ein Ort oder an einem Ort, den beiden was bedeutet.
Okay.
Das kann auch irgendwo an einem See sein, wo sie, keine Ahnung, wo der Heiratsantrag war oder so und dass man da nochmal den First Look macht oder beziehungsweise das erste Aufeinandertreffen und also ein Ort, der bedeutsam ist, so für das Paar. Und da machen wir dann den First Look und gleichzeitig das Paar-Shooting.
Ich habe jetzt gerade total den Aha-Effekt, weil ich bin ehrlich, ich bin für den First Look in der Kirche gewesen, also im Traualter. Aber das, was du sagst, macht jetzt total Sinn, dass man das Shooting einfach damit kombinieren kann.
Ja.
Und dass das Paar diesen zauberhaften Moment auch für sich alleine hat.
Also es ist wirklich keine andere Person drumherum und auch keine Gäste, die dabei sind und kein Gemurmel, gar nichts. Zusätzlicher Faktor ist noch, dass wir hinterher auch sehr häufig gehabt schon die Familienbilder machen können. Also das heißt, dann das ist natürlich vorher alles schon so geplant, dann kommt die Familie dann dazu und dann können wir schon mal die Kleingruppenbilder mit der Familie machen.
Stimmt.
Ja, das heißt, wir haben nach hinten raus unglaublich Zeit gewonnen und Entspannung gewonnen. Ich würde aber trotzdem definitiv nicht so weit gehen und den Tipp geben, dass man das auf jeden Fall machen soll, weil es hat auch ganz, ganz viele Vorteile, den First Look oder beziehungsweise die erste Begegnung in der Kirche zu machen. Und ganz viele wollen das auch. Und das würde ich dem Brautpaar niemals ausreden.
Ja, mich hat das immer auch so etwas Magisches, wenn der Mann da vor dem Altar steht, total aufgeregt, im Hintergrund vielleicht so eine schöne Musik läuft, was die beiden miteinander verbindet. Dann dieser unglaubliche Augenblick, wo die Braut von dem Brautvater zum Altar geführt wird und übergeben wird an den zukünftigen Ehemann. Ich finde das total traditionell. Ich finde es total schön und magisch.
Ist ja auch eine super feierliche Zeremonie und
genau.
Sehr, sehr emotional. Und
Emotionen werden immer nochmal bestärkt, indem Musik nochmal im Hintergrund läuft.
Genau.
Und ich finde, dass das unheimlich viel Emotion mit sich bringt. Allerdings würde man dann das Shooting danach machen müssen.
Logischerweise.
Wo wir dann zu unserem nächsten Punkt kommen würden. Das wäre aber Punkt 4, da kommen wir dann nochmal, oder? Ja.
Genau,
Paar-Shooting.
Das
wäre dann Punkt 4, da können wir da nochmal drauf eingehen.
Genau, das ist ja so ein bisschen, geht dann ja so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Also, wenn ein Paar eine freie Trauung plant, dann habe ich es tatsächlich häufiger erlebt, dass wir den First Look vor der Trauung machen. Wenn das eine kirchliche Trauung ist, dann ist es, ich sag mal, zu 80% so, dass die erste Begegnung in der Kirche stattfindet und nicht vorher.
Okay, also ist unser Tipp einfach für das Brautpaar in sich zu gehen und zu gucken, möchten sie diesen Moment für sich alleine haben, möchten sie das gemeinsam genießen, bevor der große Tag startet, oder wollen sie gerne diesen Moment mit den Liebsten, Allerliebsten teilen und das traditionell vor dem Altar
Genau. Also da einfach zu berücksichtigen, es geht beides und es gibt da keine feste Regel.
Genau.
Und es ist auch beides, es wird auch beides gemacht.
So. Ja.
Also beziehungsweise, dass die erste Begegnung am Altar stattfindet, das ist ja sowieso klar.
Mhm.
Aber auch die Möglichkeit besteht, das vorher zu machen. Also da bricht man jetzt keine Regel oder so.
Mhm.
Das vielleicht einfach mal zu berücksichtigen und abzuwägen.
Mhm.
Genau.
Mhm. Okay.
Super.
Super.
Was haben wir als drei eigentlich stehen hier?
Dann kommen wir zu der Beglückwunsch.
Ja, genau.
Das findet ja an dem Tag manchmal doppelt und dreifach statt.
Mhm.
Die Menschen kommen und beglückwünschen einem nach der standesamtlichen mhm. Trauung, wenn es am selben Tag ist, dann nochmal nach der kirchlichen Trauung oder nach der freien Trauung und dann nochmal nach dem Sektempfang. Mhm. Das kostet unheimlich viel Zeit.
Ja.
Wie ist da deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist folgende, liebe Mitra. die Beglückwünschung ist im Allgemeinen auf jeden Fall beim Sektempfang oder beim Empfang in der Location, weil da auch die Geschenke mit übergeben würden. So, die Beglückwünschung ist nach meinen Erfahrungen und nach meinem Feedback von Brautpaaren nicht das Highlight der Hochzeit.
Mhm.
Das ist eher eine Sache, ja, da muss man auch ein bisschen durch.
Mhm.
So, ne? Also das Beglückwünschung ist natürlich schön, nur wenn du überlegst, es sind 100 Gäste, jedes Paar, also beziehungsweise jedes Gästepaar beglückwünscht das Brautpaar, übergibt die Geschenke, sagt noch ein paar Worte dazu. Das kann sich schon mal hinziehen. Ne?
Mm.
Also es kann auch schon mal eine Dreiviertelstunde dauern.
Ja,
und dann
gibt
es noch Nachzügler, also insgesamt dauert es eine Stunde.
Ja.
Wenn die Beglückwünschung, oder stell dir vor, das Brautpaar zieht aus der Kirche und dann stellen sich schon die Ersten an und beglückwünschen das Brautpaar.
Ja.
Wenn sich ein paar Leute das Brautpaar beglückwünschen, dann stellen sich die anderen auch an. Und das heißt dann, auf einmal hat man 100 Gäste, die dann das Brautpaar Glückwünsche übermitteln, in Form von Umarmung und ein paar netten Worten. So, danach, beim Sektempfang, passiert das Ganze aber nochmal, weil bei der Kirche haben sie nicht die Geschenke dabei. Und die holen sie auch nicht alle aus dem Auto raus.
Mm.
Und was soll das Brautpaar auch in der Kirche mit den ganzen Geschenken? Wo sollen die auch hin? Und so, ne?
Ja.
Also das heißt, man hat dann die Beglückwünschung im Zweifel zweimal.
Ja.
Aber man hat die Zeit nicht zweimal. Also das heißt, man hat eine Dreiviertelstunde Zeit irgendwo verbrannt.
Also so insgesamt, genau.
Ja.
2 Stunden für die Beglückwünschung.
Ja. Mhm. So, und wie ist denn jetzt da der Hack? So, ne? Was ist denn jetzt der Kirchenbeglückwünschungs-Hack? Also, dass die Brautpaare sich nicht zweimal die Beglückwünschung über sich ergehen lassen, klingt jetzt ein bisschen negativ. Also gut, ich sehe auch schon, für mich als Fotograf ist die Beglückwünschung auch nicht der Lieblingspart. Da bin ich jetzt ganz ehrlich an der Stelle. Das
ja,
ist
klar.
Auch irgendwie ein Abfotografieren der Gäste. Mach ich aber immer, weil die Gäste natürlich sehr emotional dann sind. Und ich stehe dann immer hinter dem Brautpaar und fotografiere die Gäste dann einmal so beim Beglückwünschen.
Mm.
Dann achten die Gäste auch nicht auf mich. Und so habe ich einmal alle Gäste sozusagen auch natürlich in der Nähe des Brautpaares fotografiert.
Mm.
Das ist eigentlich super. Das ist total, das ist alles wie so ein Kanal. Das ist nicht kanalisiert. So, man muss sich das Ganze zweimal machen und ich denke eigentlich nicht.
Ja. Wie oft kommt das vor, Torben, dass man dem Brautpaar doppelt?
Schon häufig.
Ja.
Mhm. Das ist schon häufig. Viele machen sich da auch gar nicht so Gedanken drüber. Ich gebe schon auch so den Hinweis vorher und das steht auch in meinem E-Book, was ich mal geschrieben habe, also E-Book, ne, was ich geschrieben habe, also was alle Brautpaare bekommen von mir vor der Hochzeit. Da stehen auch Tipps drin drüber. Was man natürlich machen könnte, ist ganz einfach dem Pastor einmal einen Hinweis geben, dass der eine Ansage macht.
Okay.
Vor der Hochzeit, ne?
Ja.
Also vor der kirchlichen Trauung.
Mhm.
Liebe Gäste, das Brautpaar freut sich über die Beglückwünschung nach der Kirche bei der Fire Location.
Und, okay, nach dem Sektempfang.
Genau, also bitte beglückwünscht nicht direkt nach dem Auszug.
Okay.
So, das ist eine Möglichkeit, kann man machen.
Ja.
Ist auch kein Problem. Und zweite Möglichkeit ist, dass das Brautpaar sofort, wenn es aus der Kirche geht, ins Auto steigt und zur Location. Habe ich auch schon erlebt.
Ach, also, das ist auch zack, cool, weg.
Zack
genau.
Und weg.
Ja.
Zack und weg. Nur das machen die wenigsten Brautpaare. Vor allem manchmal ist ja auch noch was geplant nach der Kirche. Also manchmal gibt es ja auch noch so ein Spalier oder es wird Reis geschmissen und so.
Ja,
ne?
Ja.
Also, oder die Feuerwehr ist am Start und so weiter. Also das gibt ja manchmal noch Überraschungen beim Auszug.
Das stimmt.
Und ich meine, da kann das Brautpaar einfach nicht sofort weg. Das geht einfach nicht. Ne? Ja. Aber einen Hinweis zu geben, liebe Gäste, beglückwünscht erst an der Location, das kann man machen.
Mhm.
So, das kann man machen.
Vielleicht auch mit Hilfe der Trauzeugen, dass man das so ein bisschen übermittelt, so passt auf, ne? Weil die koordinieren ja auch so ein bisschen den ganzen Abend, stehen dem Brautpaar zur Seite, dass die da so ein bisschen die Gäste zur Seite nehmen und sagen, hey, lass mal die Beglückwünschung gerne nach dem.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil du kannst natürlich nicht von den Trauzeugen erwarten, dass sie sagen, hier, nee, nix Beglückwünschung, ja, gut, ne? Dass sie so quasi Bodyguard-mäßig da sind,
jetzt nicht
die Zeit, so, ne? Das funktioniert natürlich auch nicht.
Ja, da muss einmal schon, eine Ansage gemacht werden.
Ansage ist eigentlich gut.
Das stimmt.
Ja.
Okay.
Super, haben wir das.
Also, super. Dann kommen wir zu unserem vierten Tipp. Und zwar das Paar-Shooting. Das greift so ein bisschen wieder zu unserem
dritten,
Tipp 2.
Ne? Ja. Ach, 2, ja, genau.
Zu dem First Look.
Mhm. Genau. Also...
Ja, je nachdem, wann die Trauung, für welchen Look man sich entscheidet, beziehungsweise für das Zusammentreffen man sich entscheidet.
Das ist auch charmant gesagt.
Genau, findet das Paar-Shooting entweder vor der Trauung statt oder dann nach der Trauung.
Genau, wenn die erste, wenn der First Look sozusagen an der Kirche ist und nicht der Second Look, dann findet das Paar-Shooting natürlich nach der Trauung statt.
Ja.
Ist auch so die Frage, wann man das macht. Ist natürlich, also ich richte mich da mal völlig nach dem Brautpaar. Und
wie viel kalkulierst du da ein? Wie viel Zeit für das Paar-Shooting nach der Trauung? Das vor der Trauung haben wir ja schon besprochen, aber nach der Trauung?
Naja, also meine Wunschvorstellung ist immer, oder mein Tipp ist immer, so eine halbe Stunde einzuplanen. Ich mache das nie lange. Es gibt Fotografen, die machen wesentlich länger. Ich finde aber, dass die Bilder nicht besser werden, je länger man das macht. Vor allen Dingen, weil das Paar dann möglicherweise gestresst ist und dann zurück zu den Gästen möchte und dann sowieso keine guten Bilder mehr entstehen.
Okay.
Ab einem gewissen Zeitpunkt.
Das ist aber noch total total super.
Ich brauche eigentlich auch gar nicht länger, weil ich kenne die Paare ja schon
im Vorshooting. Genau.
Also wir machen immer ein Engagement-Shooting und von daher kennen die das auch schon, das Gefühl, fotografiert zu werden.
Bestimmt, ja. Sie haben das Vertrauen schon, ne?
Ja.
Und die Bindung, die Beziehung ist aufgebaut und deshalb, ist das schon alles bekannt, was da durchgeführt wird.
Ja, also ja, im Prinzip ist es auch so. Also das heißt, die wissen schon, dass es sehr natürlich stattfindet bei mir und ganz wenig gepostet wird oder gar nicht eigentlich. Und sehr viel aus der Bewegung auch passiert. Mhm. Man muss natürlich auch zum Ort fahren. Möglicherweise muss man irgendwo hinfahren, wo es dann auch schön ist. Oder auch wieder zu einem Ort, dem das Paar was bedeutet.
Mhm.
Das kann man ja vorher alles besprechen. Und da muss man auch etwas Transferzeit
mit einkalkulieren. Ja. Okay.
Also, sollte aber auch nicht zu viel sein. 5 Minuten irgendwo hinfahren, 5 Minuten zurückfahren, für 30 Minuten fotografieren.
Also sagen wir mal eine Dreiviertelstunde.
Ja, genau, halbe bis Dreiviertelstunde. So.
Okay.
Was ich allerdings gerne mache, ist immer noch abends zum Sonnenuntergang nochmal für 5 Minuten raus.
Mhm.
Das aber auch wirklich nur kurz vor die Tür und wenn ein Paar das nicht möchte, dann schnappen wir uns das Paar, packen das in den Sack rein und machen das auch gegen den Willen des Paars. Nein, Quatsch. Ich habe eben ganz irritiert geguckt. Nein, wir machen das nämlich nicht gegen den Willen. Aber tatsächlich ist es, ich sag mal, zu 95% so, dass das stattfindet.
Mhm.
Weil ich das auch vorher immer genau bespreche. Und abends ist das Licht auch immer am allerbesten. Und stellt euch vor, dass die Sonne geht unter und man hat da so Gegenlichtbilder. Oder auch selbst wenn es ganz... Also häufig, dieses Jahr hat es ja auch sehr, sehr häufig geregnet.
Mhm.
Ne, muss man natürlich auch, ne? Wetter, ne? Hier im Norden.
Ja.
Ich habe noch nie so viele Regenhochzeiten wie dieses Jahr gehabt.
Und,
ne? Und wenn abends dann der Regen aufhört, was tatsächlich auch oft der Fall ist, hat man so voll den krassen, dramatischen Himmel irgendwie und kriegt man auch richtig coole, dramatische Epic Shots, nenne ich das jetzt mal.
Epic
und,
Shots.
Yes. Mhm. Und dafür brauche ich auch nicht lange. Also 5 Minuten, vielleicht 10, ne? Abends
nochmal.
Und finde ich ganz cool. Aber das ist jetzt auch nur eine Empfehlung und keine Vorgabe. Manchmal geht es auch wirklich nicht, wenn dann irgendwelche Aktionen sind. Aber das kann man auch eigentlich alles kann man besprechen.
Ja, also ich finde das gut, wenn das eine halbe Stunde ist. Meistens ist es aber tatsächlich so, dass viele Fotografen mit dem Paar dann erstmal für 2, 2,5 Stunden weg sind.
Ja.
Und die Hochzeitsgesellschaft ist dann so ein bisschen auf sich alleine gestellt und weiß gar nicht, wie sie diese Zeit überbrücken sollen.
Mhm. Ja.
Und deshalb ist das dann auch von, wir wissen jetzt zum Beispiel Oliver Loy, im Hotel Altes Land, da wird die Torte direkt nach der Trauung serviert. Das heißt, also die Gäste...
beim Empfang, ne?
Beim Empfang, so, genau. Ja. Da ist das Paar, kann dann mit dem Fotografen in Ruhe zum Shooting gehen. Und die Gäste haben dann die Torte, was sie genießen können, und Kaffee dazu oder halt auch ein Sektchen. Und haben dann, unterhalten sich und haben aber auch was im Magen.
Genau.
Viele, das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Lösung.
Ja. Viele kennen sich ja noch gar nicht so richtig und die lernen sich dann kennen. Und andere haben sich lange nicht mehr gesehen und so unterhalten die sich dann eben und fühlen sich auch wohl. Ne? Und bei uns ist das schön, das hatte ich jetzt auch ein paar Mal so gemacht, dass ich damit zum Paar-Shooting gekommen ist und ja mein Kollege Joris zum Beispiel oder Marc ist dann bei den Gästen geblieben und hat dann sozusagen die Reportage weiter fotografiert.
Ach, das ist auch cool.
Ja, das ist immer schön, wenn man zu zweit ist. Ne?
Also, ja, das stimmt.
Und kann man das dann die Zeit wunderbar überbrücken.
Genau. Also wenn man das Paar-Shooting nach der Trauung macht, ist es klar, dass die Gäste dann alleine sind. Und da muss man natürlich sich überlegen, wie überbrücken sie die Zeit. Ja. Ne? Nicht einfach, ich denke, das ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und nicht einfach sagt, okay, die werden schon irgendwie sich unterhalten, ohne dass man vorgesehen hat, dass sie vielleicht auch kleine Häppchen bekommen und so. Aber das greift gleich über zu Punkt 6.
6, genau.
Genau, weil die Torte...
Oh, du machst so elegante Übergänge.
Oh, wirklich? Ja. Also entschuldige bitte. wir müssen nochmal zurückgehen. Wir wollten nochmal auf Punkt 5 eingehen.
Torte?
Ja.
Achso, ja, haben wir schon...
Rette mich mal, bitte.
Ich meine
das Wort.
Nein, ich meine das schon wirklich ernst mit den Übergängen, bis du es dann verkackt hast. Ja. Nein, aber gehen wir mal zur Torte. So.
Gehen wir mal zur Torte.
Gehen wir mal zur Torte. Und zwar, Torte hattest du ja eben schon gesagt, wenn der Empfang ist, Torte, ne, macht vielleicht Sinn, so dass die Gäste haben dann ja auch Hunger.
Genau.
Und sind dann auch von der Zeit her passt dann auch so Kaffee und Kuchen ganz gut.
Ja.
Und das heißt, das Brautpaar schneidet dann möglicherweise die Torte an.
Mhm.
Das heißt, man hat den Tortenanschnitt auch gleich sozusagen, ich sag mal, ich will nicht sagen abgearbeitet, aber sozusagen findet er dann statt. Ist auch ziemlich gut so für Kinder auf Hochzeiten, denn wenn der Nachmittag stattfindet, der Tortenanschnitt, dann sind die auch noch am Start.
Das stimmt.
Ja? Und,
stimmt.
Ja, und ältere Leute auch, die essen ja auch ganz gerne Torte. Mhm. Und wenn die Torte Mitternacht ist, ja, dann sind die vielleicht schon weg und die Kinder schon im Bett. Ne?
Das stimmt, ja.
Also, und vor allen Dingen, man sieht die Torte ja auch viel besser dann
tagsüber.
Die ist ja voll, die Torte ist ja voll irgendwie aufwendig oft.
Ja.
Und wenn das dann Mitternacht ist, dann ist es irgendwie dunkel und man sieht die Torte
das gar nicht. Das geht total unter. Das sind solche Kunstwerke. Irgendwie. Das ist auch irgendwo schade, finde ich auch. Ja.
Von daher, krasser Tipp von unserer Seite, Torte am Nachmittag. Ne?
Ja.
Also allerspätestens zum Dessert irgendwie, nach dem Essen. Also nach dem Buffet und so, dann vielleicht zum Dessert die Torte.
Mhm.
Das geht vielleicht auch noch. Lassen wir noch gerade so durchgehen.
Mhm.
Und also am besten so aus meiner Sicht Torte am Nachmittag. Ne?
Finde ich auch. Finde ich auch super.
Find ich
genau.
Gut. Können alle gucken.
Wenn das Paar dann zum Shooting geht. Toll aus.
Genau. Kann man toll fotografieren.
Man hat was zu tun als Gast.
Ja. Und das Paar kann auch noch zum Shooting gehen. Ne?
Genau. Ja. Und man fühlt sich nicht alleine gelassen als Gast, finde ich.
Ja, ist doch super.
Das ist einfach schön, wenn man wartet und was zum Schlemmen hat.
Ja, genau.
Das ist einfach so.
Genau, haben wir es. Also es gibt jetzt nicht die Regel, dass die Torte unbedingt um Mitternacht stattfinden.
Nein.
Hatte ich auch ein paar Mal dieses Jahr. Ist auch okay.
Aber geht immer mehr zurück, ne? Also diese Tradition, die ist schon fast veraltet.
Und muss man sich auch ernsthaft überlegen, ob man dann irgendwie auch Hunger hat auf Torte.
Ja.
Ich jetzt eher nicht, aber naja. Also Torte nachmittags, Punkt.
Genau.
Unser Tipp.
Das ist eine gute Überleitung zu unserem 6. Tipp.
Ja, genau.
Und zwar geht es da um das Essen und um das Wohlbefinden der Gäste, wenn es ums Essen geht.
Ja, genau. Das hast du super eingeleitet. Ich kann da jetzt gar nicht einhalten, deswegen bin ich mal gespannt, was du da noch zu sagst.
Ja, lieber Torben. Also, was ich oft erlebt habe, ist, dass das Brautpaar sich immer Gedanken macht über das Menü oder das Buffet, was sie dann servieren. Meistens ist es ja um und bei 19, 20 Uhr. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
Ja, so um den Dreh, genau.
Okay.
19, 20, ja. Ja, ja. 20, also eher 19 Uhr, würde ich sagen. 20 Uhr eigentlich, ja, schon, da sind die schon dabei, aber 19 Uhr ist
ja
so gute Zeit, ja.
Und da macht man sich so viele Gedanken als Brautpaar. Aber wenn man mal überlegt, dass man Gast auf einer Hochzeit ist, wenn der Tag schon um 12, 13 oder 14 Uhr beginnt mit der Hochzeit. Man war in der Trauung, je nachdem standesamtliche, kirchliche oder freie Trauung. Dann ist man zur Hochzeitslocation gegangen, musste auch warten, weil das Brautpaar auch zum Shooting musste. Und bis sich die gesamte Hochzeitsgesellschaft zusammenfindet und bis dann wirklich das Programm startet, zieht sich diese Zeit einfach enormst in die Länge.
Ja.
Und viele sterben während dieser Zeit vor Hunger, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, stimmt.
Und es wäre schön, wenn man als Brautpaar, so unser Tipp, sich Gedanken macht, wie man sie so ein bisschen, ja, vielleicht so kulinarisch verwöhnt. Es muss jetzt nichts Aufwendiges sein. Das reicht, wenn Brezel serviert werden oder kleine Häppchen.
Genau.
Was gibt's da noch? Kannst du?
Also Fingerfood.
Fingerfood.
Also, ja, genau. Sind ja kleine. Ich habe ja so. Ja, genau. Also doch so oder kleine belegte irgendwie Schnittchen.
Naja, Schnittchen. Ist alles dasselbe.
Ist alles das Gleiche, ne?
Genau.
Ja, also.
Also es wäre das. Ich bin ja. Ich kenne mich. Also, wenn ich Hunger habe. Denn so sagen die liebsten Menschen um mich herum, bin ich kaum zu ertragen. Und wenn du eine Hochzeitsgesellschaft hast, wo 80% so sind wie Mietereisen, die total genervt sind und vor Hunger kurz vorm Verrecken sind und einfach diese Hochzeit nicht mehr genießen können und egal was für ein Programm kommt, sie immer denken, oh, wann ist dieser Programm vorbei? Ich will einfach nur essen. Dann tut man sich damit auch keinen Gefallen, finde ich, als Brautpaar. Deshalb überlegt euch wirklich für eure Gäste eine Kleinigkeit. Es muss nichts Teures sein. Vielleicht kann die Mama oder die Freundin sich bereit erklären oder zwei, drei Frauen sich bereit erklären und sagen so, Mensch, wir kümmern uns darum, dass diese Häppchen auch, dass wir die vorher irgendwie fertig machen oder einen Abend davor und dann stellen wir das und das muss nicht teuer sein. Es geht super schnell.
Also ist ja aber auch oft so, dass die Location da schon, ne? Also
die Location bietet das auf jeden Fall auch an. Also das sollte man definitiv mitbuchen. Finde ich schön.
Definitiv. Sehr gut.
Ja, und dann zum Nachmittag vielleicht dann noch eine Suppe. Muss man mal gucken, wie lang die Hochzeit geht. Wenn so eine Hochzeit wirklich 12 Stunden geht, dann kann man sich natürlich auch, oder 10 Stunden, wie lang geht so eine Hochzeit im Schnitt?
Naja,
angefangen von der Trauung bis...
Naja, ich meine, wir sind ja meist 12 Stunden auf der Hochzeit.
Also geht die länger.
Ja, geht natürlich länger, ne?
Ja.
Also meistens jedenfalls.
Ja, und wenn man überlegt, dass man über 14 Stunden nur eine Mahlzeit bekommt, dann...
Ja. Stimme ich zu, bei einer Sache muss ich aber komplett widersprechen.
Na, erzähl.
Also bei der Suppe, da würde ich die, auf jeden Fall, die Suppe ist ja immer im Rahmen des abendlichen Buffets oder Menüs. Damit geht's ja los, ne? So, das ist ja sozusagen der erste Gang.
Kann man nicht einfach mehr kochen und am Abend nochmal Suppe servieren? Ich liebe Suppen am Abend, Mitternachtsgeil.
Ja, also das kann man alles machen. Das ist alles machbar. Also gut, was ja morgens ist, ja, gibt es ja auch oft schon Häppchen da, würde ich sagen, könnten die Trauzeugen oder die Eltern so für sorgen, dass da so eine Kleinigkeit auch ist. Sonst dann knallt der Sekt sonst auch immer so rein.
Ja.
Also nüchtern Magen ist ja dann eher ungünstig.
Ja.
Und also wenn es morgens schon Sekt gibt und die am Nachmittag, ja, da wird ja oft dann von der Location schon so kleine Häppchen gereicht irgendwie. Und wenn die Torte ist optimalerweise, dann super, ne?
Dann hat man das schon abgedeckt.
Genau, und dann, also die Gäste sollen sich ja nicht satt essen, die sollen nur so eine kleine Grundlage haben.
Ja, genau.
Und abends gibt es dann ja sozusagen das, aber ich kriege jetzt voll Hunger, ne? Wo ich was
ich habe auch Hunger.
Ja. Ich meine, das coole Essen auf den Hochzeiten. Naja, gut.
Super,
also du hast jetzt ja auch Häppchen gleich vorbereitet noch, ne? Oder?
Ja, also. Torben, ich wusste ja, dass du kommst.
Ja.
Meine Küchentheke ist prall gefüllt. Lass dich überraschen.
Sehr gut, ja. Ich weiß ja, weil ich sonst echt sauber werde.
Ja.
Ich kann
das nicht verantworten. Ja.
Gut, also haben wir jetzt hier das Essen sozusagen abgefrühstückt.
Genau. Und dann kommen wir zu unserem letzten und siebten Tipp.
Genau, Reden, Spiele, Diashows, ne, haben wir hier als Stichpunkte stehen.
Ja, lieber Tom,
heikles Thema.
Ich glaube, du kannst mir da zustimmen, wenn ich sage, dass das manchmal wirklich zu einem Killer werden kann auf einer Hochzeit. Wenn,
beides, ne? Also kann voll nach vorne losgehen, kann voll nach hinten losgehen.
Ja. Wenn zu viele Aktionen geplant sind, wenn zu viele Spiele sind, wenn noch, weiß ich nicht, der Nachbar eine Rede halten muss und man als Gast da sitzt und das ist anstrengend als Gast. Jeder von euch war auf einer Hochzeit und weiß, wie das ist. Deshalb versucht das wirklich irgendwie kurz zu halten. Wie ist da deine... Ich meine, du hast ja die Kamera, du siehst die Gesichtsausdrücke. Irgendwann wirst du ja unsichtbar für die Menschen. Die merken ja nicht, wenn du an ihnen vorbeihuschst und so. Und wenn gerade so eine Rede stattfindet oder ein Spiel, da sind sie ja wirklich fokussiert auf das Geschehen und bemerken dich vielleicht auch nicht. Du müsstest doch eigentlich an den Gesichtsausdrücken total erkennen können, wie der Zustand, der Gemütszustand der Gäste sich verändert.
Ja, ist auch so. Also tatsächlich finde ich, im Gegensatz zu von vor, jetzt voll kompliziert formuliert, also wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, hätte ich anders geantwortet. Jetzt mittlerweile finde ich so Spiele und Aktionen eigentlich super sogar, weil da passiert ja was. Und wenn was passiert, kann ich reportagige Bilder machen, echte Momente und Emotionen fotografieren, die wirklich passieren, ohne dass ich jetzt irgendwie in Erscheinung trete oder dass die Gäste auf mich achten oder in die Kamera gucken oder so. Ich musste aber tatsächlich schon auch Abstriche machen, denn ich habe schon wirklich alles erlebt. Also wirklich Spiele und Aktionen, die total cool waren und die auch richtig emotionale Momente hervorgerufen haben. Und ich habe auch schon Reden und Aktionen und so weiter erlebt, wo die Hochzeitsgesellschaft bei eingeschlafen ist. Und das sieht dann auch nicht so vorteilhaft auch aus auf den Bildern. Also wenn zum Beispiel das nicht kanalisiert wird, also das heißt, wenn jeder Gast frei die Möglichkeit hat, noch eine Rede zu halten oder irgendwas vorzubereiten, dann kostet das richtig viel Zeit. Und wenn jeder noch eine halbe Stunde Reden hält, also nicht jeder, nicht, aber viele, ne, und auch noch auf die Idee kommt, die Zeit zu vereinnahmen, noch eine Rede zu halten, dann kann das schon sehr ermüdend sein. Und das kann auch dann den Eröffnungstanz und die Feier schon sehr nach hinten verschieben. Und um Mitternacht gibt es ja immer schon wieder auf dem Brautstraußhof oder eine Unterbrechung, Buffet und manchmal ja auch die Torte.
Ja.
Und naja, also ich finde schon, dass das kanalisiert werden sollte durch die Trauzeugen beispielsweise.
Ja.
Na, und dass die Spiele an sich auch eher, naja, sagen wir mal, kurz und knackig gehalten werden sollten.
Mhm.
Und auch, dass die Reden eher kurz und knackig gehalten werden sollten. Und dass die Diashows, wenn es denn welche gibt, auch nicht mehr oder nicht länger als 10 Minuten sein soll. Maximal, das finde ich schon viel, 10 Minuten. Aber ich habe auch schon Diashows gesehen, die gehen 40 Minuten. Und da habe ich gesagt, jetzt innerlich habe ich gedacht, echt ernsthaft jetzt so, naja, 40 Minuten Diashow. Und dann ist auch spätestens der engste Freund irgendwann eingeschlafen, weil das einfach zu viel ist.
Ja,
so, ne?
Ja.
Und die Leute sitzen dann ja auch und und wenn das kurz und knackig gehalten wird, dann finde ich es cool.
Mm.
Wenn es zu lange ist, ist es ja ungünstig. So, nein, dann ist es ungünstig.
Ja, ja, absolut.
Ja. Und das Brautpaar wird dann auch oft rappelig, weil die denken, naja, wir wollen jetzt eigentlich auch tanzen und ganz viele Gäste auch, weil die ja eigentlich zum Feiern auch gekommen sind. Und also von daher.
Also es lohnt sich wirklich, sich über sich über die Spiele und Aktionen Gedanken zu machen. Ich finde es manchmal auch schwierig, wenn man das an die Trauzeugen weitergibt. Klar ist es fast zu 99% so, dass die Trauzeugen das so ein bisschen koordinieren. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass man immer noch sich vielleicht noch so eine Rückversicherung von dem Brautpaar holen sollte. Weil das echt eine Hochzeit killen kann.
Ja.
Und wenn das so enorm in die Länge zieht, dass die ganze Hochzeit nach hinten verschoben wird und man keine Zeit für die Party hat und eigentlich für die Hochzeitsgesellschaft ein Programm nach dem anderen läuft, dann ist es womöglich keine schöne Hochzeit mehr, worauf man wirklich fast ein Jahr hingearbeitet hat, und das wäre wirklich sehr, sehr schade.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, haben wir es soweit? Also Also grundsätzlich, wie gesagt, Spieleraktionen finde ich gut und aber. Und aber, ne. Also alles im Rahmen gehalten, auch von der
vielleicht
Zeit.
Vielleicht so vorher auch einen zeitlichen Rahmen. Was denkst du insgesamt für Rede und Spiel, Reden und Spiele und Aktionen? Wie viel Zeit sollte man dafür einplanen? Und dann können die Trauzeugen gucken, dass sie das in dieser Zeit alles realisiert kriegen.
Naja, ich finde...
Eine Dreiviertelstunde?
Also maximal. Ich finde sogar eher gesagt eine halbe Stunde. Ja. Und dann wird es ja eh meist ein bisschen länger.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und so, dann ist man bei einer Dreiviertelstunde. Ist auch so die Frage, ist auch noch so ein Punkt, den man dann so ergänzen kann. Sollten denn überhaupt Aktionen nach dem Eröffnungstanz stattfinden? Da habe ich jetzt auch so ein bisschen da habe ich auch viele Sachen erlebt. Vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren hätte ich noch gesagt, auf keinen Fall. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, wenn das Spiel oder die Aktion gut integriert ist und in die Feier reinpasst und der DJ das gut hinbekommt, dann kann das auch durchaus nach dem Eröffnungstanz stattfinden. Dann hat man nämlich dann sozusagen schon auch wiederum etwas mehr Entspannung. Also wenn ein Spiel oder eine Aktion 5 bis 10 Minuten dauert und die dann in die Party integriert ist, ohne dass die Gäste jetzt wieder irgendwie so runterkochen. Also eine Biershow wäre sicherlich eine schlechte Idee. Mm. Aber wenn es irgendwie so ein cooles, kurzes Spiel, eine Aktion ist, ja, dann warum soll das dann nicht bei der Feier stattfinden? Ist auch okay. So, ne?
Vielleicht gibt es ja auch Spiele, ich kenne mich da nicht so aus, was die Hochzeitsgesellschaft direkt animiert zu tanzen.
Ja, oder beziehungsweise der DJ ist dann wieder so, ja, gibt's auch sicherlich, und der DJ ist dann auch wiederum so gefordert, die Spannung so hoch zu halten, dass es dann gleich wieder weitergeht und die Leute auch wieder tanzen.
Ja,
aber das finde ich mittlerweile geht schon. Man kann es auch nach dem Eröffnungstanz machen, so sage ich ganz
aber
klar.
Aber dann muss man wirklich gekonnt und geübt sein und dann muss man wirklich, das ist dann eine Zusammenarbeit von DJ und Trauzeugen und gute Koordination.
Ja.
Weil ich habe das sonst auch so erlebt, dass es auch wieder in die falsche Richtung gehen kann, dass du freust dich, dass das Brautpaar endlich den Eröffnungstanz hat und man möchte gerne tanzen als Gast und dann findet wieder so ein Cut statt.
Es ist ja auch so, dass alle Gespräche, auch vor dem Eröffnungstanz, die man dann macht und manchmal sich also interessiert unterhält, das wird dann auf einmal unterbrochen. Ne?
Ja,
also dadurch. Ja. Also, und naja, gut, also ist eben so.
Gut. Ja, liebe Brautpaare, macht euch da auf jeden Fall Gedanken, setzt euch damit auseinander, das sind wichtige Punkte. Das sind Punkte, die eure Hochzeit wesentlich beeinflussen können. Und deshalb widmet dem eure Attention.
Attention, eure Aufmerksamkeit.
Eure Aufmerksamkeit,
meisten. Und wenn ihr nächstes Jahr heiratet, habt ihr ja noch gut Zeit, das zu planen.
Genau.
Super,
ihr Lieben.
Haben wir es soweit, ne? Da haben wir jetzt richtig krassen Content wieder mal geliefert.
Ja. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, wieder mit unserer Erfahrung auch unsere Tipps und Hacks für eure Hochzeit, für den Ablauf eurer Hochzeit. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei
und,
seid.
Und eine Sache noch, teilen und liken.
Teilen und liken.
Und bewerten. Ne? Bewertungen hängen richtig hinterher.
Genau.
So, ne? Also da muss echt was passieren.
Ja, da sind unsere Brautpaare faul. Ne?
Ja, geht das gar nicht. Ne?
Ja,
also,
wirklich.
Müssen wir mal schimpfen.
Ja, wirklich. Also
mecker
und ab an den PC und bitte eine Bewertung.
Ja, wäre traumhaft, würden wir uns total drüber freuen und motiviert dann auch weiterzumachen, auch gerade für die Downloadzahlen. Da muss man ja ehrllich sagen, wird echt gut gehört.
Das
unser
ist
Podcast
Wahnsinn.
Über 2000 Downloads, also das ist richtig cool.
Ja, mittlerweile kommen auch so viele Anfragen
auch über
unseren Podcast.
Wow.
Und das ist etwas, damit
ist
hätten wir vor einem halben Jahr nicht
echt
gerechnet,
echt
als wir angefangen haben.
Also bei allem, aber vielen, vielen Dank dafür,
ja,
liebe Brautpaare.
Genau.
Und traumhaft.
Wir freuen uns unheimlich darüber.
Und also nächstes Mal, wir haben ja auch noch eine Sache, können wir noch kurz anteasern.
Ja.
Ne? Wir haben ja noch einen richtig krassen Interview Partner demnächst in der Pipeline, und zwar ein Sternekoch.
Ja.
Ein Michelin-Sternekoch.
Michelin.
Aber wer das ist, sagen wir es nicht. Ne?
Ich wollte das gerade sagen, aber okay. Ja,
sagen
stimmt.
Nicht. Also da halten wir das wirklich die Spannung nochmal hoch.
Genau.
Aber müsst ihr dann auch hören und dann immer fleißig weiterhören, dann erfahrt ihr es auch und sprechen wir mit dem Sternekoch. Genau, sehr gut.
Wir freuen uns.
Freuen
Super.
Uns drauf. Alles klar, liebe Brautpaare, dann bis
viel
zum
Spaß
nächsten Mal.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. letzte Tschüss habe ich ja jetzt echt irgendwie da mit der Stimme voll versagt, ne?
Echt? Nee, überhaupt ja. nicht. Das hat man gar nicht
mitbekommen. Nee, gut. Ey. Also dann schneide ich es einfach. Nein, mache ich nicht. Aber hat auch aufgenommen. Sehr gut. Alles klar. Können wir hier Stopp machen, ne?
Ja, sehr schön.